Hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge der Staffel Jüdische Frauen zwischen Wohlfahrt und Widerstand des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, der wie immer eine Gemeinschaftsproduktion des Moses-Mendelssohn-Zentrums mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden ist. Am Anfang unserer Reihe stand im März ein Gespräch, das wir mit Sabine Toppe aus Berlin über den Jüdischen Frauenbund und seine Gründerinnen geführt haben. Mit Sabine Hering aus Potsdam sind wir im April wiederum in die Geschichte der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und ihrer historischen Protagonistin eingetaucht. Und in der letzten Folge im Mai hat Simone Ladwig-Winters die komplexe Geschichte jüdischer Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft beleuchtet. Mit der aktuellen Folge betreten wir nun Neuland. Doch dazu gleich mehr. Zunächst möchten wir uns kurz vorstellen.
Ich bin Anna Dorothea Ludewig, Literaturwissenschaftlerin am Moses-Mendelssohn-Zentrum.
Und mein Name ist Lutz Fiedler und ich bin Historiker am Moses-Mendelssohn-Zentrum. Neuland ist diese Folge, weil wir im Rahmen dieses Podcasts erstmals den Live-Mitschnitt einer Veranstaltung präsentieren. Das Gespräch, das Sie im Folgenden hören können, hat am 15. Februar dieses Jahres als Teil der Reihe Books and Cookies im Potsdamer Café Ricciotti stattgefunden. Die damit verbundene Geräuschkulisse, insbesondere zu Beginn des Podcasts, bitten wir deshalb zu entschuldigen.
Zu Gast war die Schriftstellerin und Historikerin Regina Scheer, mit der Lutz Fiedler und Ulrike Schneider, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Potsdam, gesprochen haben. Regina Scheer hat sich bereits in mehreren Buchprojekten Themen der deutsch-jüdischen Geschichte gewidmet. In ihrem aktuellen Buch »Bittere Brunnen – Hertha Gordon Walcher und der Traum von der Revolution«, das 2023 im Penguin Verlag erschienen ist, zeichnet sie das Jahrhundertleben der Kommunistin, Wegbegleiterin von Clara Zetkin und Übersetzerin Hertha Gordon Walcher nach. Von der Wendung der jungen Jüdin Hertha Gordon zum Sozialismus ausgehend porträtiert Regina Scheer eine außergewöhnliche Frau in unruhigen Zeiten, deren Leben zuerst von existenziellen Auseinandersetzungen während des Ersten Weltkriegs und in der Weimarer Demokratie geprägt war, bald jedoch von Widerstand, Flucht und Exil angesichts des Nationalsozialismus sowie der späteren Hoffnung auf den Aufbau eines anderen Deutschland nach dem Krieg und in der DDR bestimmt wurde. Doch handelt diese Biografie, für die Regina Scheer 2023 mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, nicht allein von Hertha Gordon Walcher, sondern hier wird zugleich ein Netzwerk bekannter und weniger bekannter Frauen sichtbar, die in der Geschichte der kommunistischen Bewegung bisher nur am Rande erwähnt wurden. Insofern ist der aktuelle Podcast, wie schon das Gespräch im Café Ricciotti, auch eine Einladung, sich selbst in das Buch von Regina Scheer zu vertiefen. Für heute aber wünschen wir Ihnen und euch erkenntnisreiches Zuhören.
Heute geht es um das Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, 2023, Bittere Brunnen, Hertha Gordon Walcher und der Traum von der Revolution. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Regina Scheer und ich würde gleich auch gerne mit einer ersten Frage beginnen. Das wesentliche Merkmal dieser Biografie, und das wird einem von Anfang an sehr bewusst und sehr deutlich, ist Ihre persönliche Nähe und auch Vertrautheit mit der Protagonistin, über die Sie schreiben. Die Vertrautheit zu Hertha Gordon Walcher. Sie kannten beide, also Hertha Gordon Walcher und auch ihren Mann Jakob Walcher, bereits seit ihrer Kindheit und haben Hertha Gordon Walcher auch bis zum Ende ihres Lebens begleitet und gerade auch in den letzten Lebensjahren sehr viel Zeit auch mit ihr verbracht. Wer war Hertha Gordon Walcher für Sie und wann und vielleicht auch wieso haben Sie sich dazu entschieden, dieses Buchprojekt umzusetzen, diese Biografie über Hertha Gordon Walcher zu schreiben?
Ja, das war so, wie Sie sagen, durch einen Zufall, weil ich schreibe das auch in dem Buch, in der Einleitung, habe ich, als ich so ungefähr 6 Jahre alt war, dieses für mich damals schon alte Ehepaar kennengelernt. Sie ist Jahrgang 1894, er 1887. Also es waren immer für mich alte Menschen. Und die haben sich, mein Stiefvater, meine Mutter hat in diesem Jahr nochmal geheiratet, der war mit den beiden befreundet. Der war so ihre Generation. Zunächst mal, sie fragen, was sie mir bedeutet hat, zunächst mal war sie einfach Tante Hertha, einfach eine alte Frau, die sich mir immer sehr liebevoll zugewandt hat. Und ich weiß ja inzwischen, sie ist selbst kinderlos, dass sie das eigentlich immer gemacht haben, dass sie den Kindern ihrer Freunde, sie waren sehr an denen interessiert. Für sie waren Kinder Menschen, von denen sie wahrscheinlich auch Energie, sie vor allem, bekommen haben. Denn das weiß ich heute, dass es ihr Leben durchzieht, dass sie mit den Kindern ihrer Freunde immer sich verbunden gefühlt hat. Und erst später, als ich dann junge Frau war, Studentin, da habe ich sie regelmäßig besucht in den letzten Jahren, dann ganz regelmäßig. Aber da war sie eine sehr alte Frau. Und ich kam auch, weil sie es wollte, weil sie ist nicht mehr aus dem Haus gegangen, schon jahrelang. Und da hatte sie mich ausgesucht sozusagen und hat mir nicht viel, aber und vor allen Dingen nicht chronologisch, aber Dinge aus ihrem Leben erzählt, die mich damals ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig interessiert haben. Ich meine, gut, sie kannte Lenin, sie kannte Karl Radek, den Namen kannte ich aber damals gar nicht. Willy Brandt, Brecht, das waren schon berühmte Namen und das fand ich auch irgendwie interessant, dass ich jemanden kenne, der diesen Persönlichkeiten begegnet ist. Aber so richtig einordnen konnte ich das nicht. Und wie gesagt, ich hatte mit meinem eigenen Leben zu tun und habe zwar zugehört, aber es hat mich nicht, aber es ist ja irgendwie, sind diese Geschichten oder diese Fragmente von Geschichten ja in mich hineingekommen. Und ich habe dann ja, sie ist 1990 gestorben. Und zunächst mal war meine Trauer um sie, die um eine, ich habe immer Tante Hertha zu ihr gesagt, um eine Tante, um einen Menschen, der mir emotional nah war und auch meinen Kindern nah war. Und ich war einfach traurig, dass es sie nicht mehr gab. Und dann nach der Wende habe ich mit einer Freundin, mit auch einer Historikerin, von der ich heute gehört habe, dass sie hier auch schon mal war, Annette Leo, wir haben in Archiven, die nur endlich für uns geöffnet waren, gearbeitet. Eigentlich auf ganz anderen Spuren. Damals Thälmann und eine Ausstellung, die wir zusammen gemacht haben, über Widerstand im Prenzlauer Berg. Und da bin ich immer zu auf Namen gestoßen und habe gesagt, du, den kenne ich von Tante Hertha. Hier Leibrand, den Namen hat die, oder Bärensprung, weil das ein besonderer Name ist, habe ich mir das gemerkt. Und da wurde mir so allmählich klar, dass ich ganz viel versäumt habe, zu fragen, Zusammenhänge herzustellen. Und ich hatte aber manchmal, wenn ich bei ihr war, leider nicht immer, so kleine Protokolle gemacht, einfach mit Sätzen, weil sie hatte auch eine sehr schöne Sprache. Und diese Mappe hatte ich und in die habe ich immer alles reingetan, was mit Tante Hertha zu tun hatte. Und irgendwann habe ich diese Tante Hertha-Mappe genommen, habe alle Zettel abgeschrieben und in chronologische Reihenfolge gebracht. Manche Geschichten hat sie mir mehrfach erzählt und manchmal detailreicher. Am Schluss wusste ich manche Details dann besser als sie schon 96 war. Aber andere Geschichten hat sie gar nicht erzählt. Und da konnte ich auch nachfragen und da kam, das wollte sie nicht, darüber wollte sie nicht sprechen. Und als ich das alles so zusammengeschrieben hatte, waren das schon 80 Seiten im Computer. Und da wurde mir allmählich klar, das ist eine Lebensgeschichte. Wenn ich die nicht erzähle, dann erzählt die niemand mehr, weil niemand mehr sie kennt, weil niemand mehr es weiß. Ihre Freunde waren ja ebenso alt und sind gestorben. Und dann habe ich, nachdem ich das Buch Gott wohnt im Wedding, nachdem das veröffentlicht war, habe ich gedacht, also jetzt bist du selber an die 70. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen und es wird niemand machen. Und dann bin ich in Archive gegangen und habe die Sachen nachrecherchiert und habe versucht, manche Geschichten, die sie mir erzählt hat, wo ich zwar die Details kannte, aber nicht die Zusammenhänge. Und ich wusste, warum war sie da in Riga in diesem Jahr? Was hat sie da gemacht? da habe ich das allmählich begriffen. Und dann habe ich das geschrieben, ja, und da ist das Buch jetzt. Und es war mir klar, dass es kein Publikumsrenner wird, so ein Buch über die. Und mir ist auch ganz viel selber klar geworden über unsere Geschichte, über die Geschichte der kommunistischen Bewegung, über die Fehler, Irrtümer, die nie aufgearbeitet waren und deren Wiederholung wir heute betrachten können. Und diese ewigen Spaltungen und dass immer die Feinde auch in den eigenen Reihen ausgemacht werden oder in der Sozialdemokratie. Und natürlich ist es ein politisches Buch, weil ihr Leben ein politisches war. Aber was mich eben auch immer an ihr, was mir eigentlich das Wichtigste war, war dieser Mensch, dieser kleine, zarter, zerbrechlicher Mensch, was der in dem fast Jahrhundert, in dem sie gelebt hat, ausgehalten hat und mit welcher Menschlichkeit sie dem begegnet ist, was ihr widerfahren ist.
Ich würde da gleich eine Frage auch anschließen wollen. Sie haben also diese persönliche Beziehung und auch also diese Nähe zu Hertha Gordon-Weicher, die Sie ja gerade auch nochmal beschrieben haben, die, also es ist keine Einleitung in das Buch, aber es ist auch nicht das erste Kapitel, weil das erste Kapitel beginnt wirklich mit dem Leben von Hertha Gordon-Weicher, also mit ihrem Aufwachsen. Aber Sie stellen diesen Kapiteln, also diesen einzelnen Lebenskapiteln, so eine Art Einleitung voran. Und haben das auch überschrieben, sehr persönlich, mit dem Titel Tante Hertha, also wie Sie sie jetzt auch gerade genannt haben. Und Sie nehmen das auch auf in der Einleitung und es ist wie ein roter Faden, der sich dann auch durch das Buch zieht, Ihre persönliche Beziehung zu Hertha Gordon-Weicher, also auch Ihre Beziehung in dem Sinne zu der Frau, über die Sie diese Biografie schreiben. Und sind in in dem Sinne für mich auch wie kleinere autobiografische Einsprengsel von Ihnen. Also wir erfahren auch in dieser Einleitung etwas über Ihr Leben, also auch gerade in den 1980er Jahren in der DDR. Und auch später schalten Sie sich immer wieder ein und reflektieren und auch kommentieren, ordnen ein. Wie haben Sie sich dieses Konzept überlegt? Oder war es schwer, ein Konzept für diese Biografie, also ein Modell für diese Biografie zu finden, in der Sie selber auch ein Stück weit anwesend sind, also resultierend aus dieser Nähe, die Sie ja hatten zu Hertha Gordon-Weicher?
Ja, das ist wirklich eine Frage, eine methodische, die mich dann auch umgetrieben hat, als ich dann geschrieben habe, weil ich wollte mich ja da nicht reindrängen. Und mein Leben, also jede Biografie ist irgendwie interessant. Jeder Mensch erlebt Dinge, die mit seiner Zeit zu tun haben und mit Entscheidungen und so weiter. Aber natürlich steht mein Leben in keiner Proportion zu diesem Leben, über das ich da schreibe. Andererseits dachte ich, bestimmte Fragen, die ich ihr nicht gestellt habe oder die ich ihr auch gestellt habe und keine Antwort darauf bekommen habe, es gibt ja Dinge, die sehen wir kritisch, die sehe ich kritisch, die zum Beispiel diese unbedingte Treue zu der Partei, die ihr, aus der sie ja dauernd rausgeschmissen wurde und der ja auch viele Irrtümer anzulasten sind, das habe ich nie verstanden. Und darüber habe ich mich mit anderen in meiner Generation unterhalten. Wo kommt das her? Warum haben die so, warum haben die geschwiegen über Dinge, die jedenfalls öffentlich geschwiegen, die sie uns doch hätten sagen können? Und warum haben sie sich überhaupt für die DDR entschieden nach dem Exil? Viele ihrer Gefährten sind ja in West-Berlin gelandet, Westdeutschland gelandet, zum Beispiel Willy Brandt. Die haben sich, das war so eine Art politischer Ziehsohn der Walchers, und die haben sich 1947 nach langen und für beide Seiten schmerzhaften Auseinandersetzungen haben sich ihre Wege getrennt, weil der junge Willy Brandt gesagt hat, Sozialismus wird es unter Stalin nicht geben. Und dann ist er zur Sozialdemokratie gegangen, schon zum Ende des Exils hin. Und die Walchers sind diesen Weg nicht mitgegangen. Aber wenn ich mir die Entwicklung angucke, muss ich sagen, Willy Brandt hat ungeheuer viel bewirkt. Und die Walchers wurden aus der Partei rausgeschmissen, mussten froh sein, dass sie weiter nicht verfolgt wurden. Und haben im alten Teil gesessen und außer ein paar Dutzend Leuten kannte sie niemand. Und sie haben also nichts bewirken können in der DDR. Auch darum habe ich dieses Buch geschrieben. Aber die Frage war ja dieses Autobiografische. Ich dachte, wenn man über so ein Leben schreibt, in dem es um so viele persönliche Entscheidungen geht, um so viele, da muss ich auch meine Haltung dazu deutlich machen. Und ich habe das, hoffe ich, nicht zu viel gemacht, weil ich mich da nicht in den Vordergrund drängen wollte. Aber mir schien es doch, dass meine Biografie und das, was ich erlebt habe in der DDR, die ja eigentlich das Land der Träume sein sollte, dass die Erfüllung ihrer Träume, als sie aus dem Exil hierher kamen. Die kamen ja, weil sie dachten, hier wird nur endlich der Sozialismus aufgebaut, von dem sie seit ihrer frühen Jugend träumten. Und das war nur unsere Lebensrealität. Und ich musste also mich und stellvertretend meine Generation in Beziehung setzen zu dem, was ich da erzähle, zu ihrer Biografie. Hertha Gordon ist in Königsberg geboren, als Kind armer Leute, eine von 5 Schwestern. Und sie hatte das Glück, eine Ausbildung in London zu bekommen. Und zwar war in Königsberg ein sehr liberaler Rabbiner, der war damals in der Welt des liberalen Judentums sehr bekannt. Vogelsdorf, der auch übrigens der Rabbiner von Hannah Arendt war, ein paar Jahre später, die ist jünger als Hertha. Und der hat dafür gesorgt, dass die beiden ältesten Gordon-Schwestern nach London gehen konnten und dort mit so einer jüdischen Stiftung Beruf lernen, was ja nicht selbstverständlich war zu der Zeit. Und da wurde sie Sekretärin, also hat Stenografie und Schreibmaschine gelernt. Und dort in London begegnete ihr durch Zufall, aber Zufälle gibt es ja nicht. Also Gershom Scholem hat man gesagt, in den Zufällen zeigen sich uns die Engel. Ihr begegnete dort Hertha Braunthal, eine damals sehr bekannte Vertreterin der Frauenbewegung. Und die erzählte ihr von Clara Zetkin und gab ihr die Gleichheit zu lesen, die Zeitung, die Clara Zetkin herausgab. Und da hat sie an Clara Zetkin geschrieben, so einen Brief, ich bin bewegt und möchte auch daran teilnehmen, die Welt zu verändern und dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Und Clara, sie hatte gar keine Antwort erwartet, aber Clara Zetkin hat geantwortet, ach, wissen Sie, Ihr Brief ist mir so wertvoll, es ging mir gerade so schlecht und ich habe wie oft gezweifelt am Sinn meiner Arbeit. Und dann kommt so ein Brief von so einem jungen Mädchen aus London, und die eigentlich aus Königsberg ist, und das hat mich sehr gefreut. Und wenn Sie mal in Stuttgart sind, dann kommen Sie doch bei mir vorbei. Und das hat sie dann gemacht. Sie ist da vorbeigekommen. Ich kürze jetzt alles, wird alles in dem Buch erzählt. Sie war dann bei Clara Zetkin und wurde auch sofort in die politische Arbeit einbezogen, weil ja die Polizei sie noch nicht kannte. Und sie war ein junges Mädchen, gerade mal 19 oder so, und sah aber minderjährig aus. Und sie hat Aufträge bekommen, zum Beispiel zu Rosa Luxemburg oder zu Leo Jogiches zu fahren. Sie hat auch Dinge abgeschrieben und so weiter. Und sie wurde dann interniert im Ersten Weltkrieg und ist dann aus dem, war 1,5 Jahre in so einem Internierungslager, wo sie sich auch die Tuberkulose für ihr Leben zugezogen hat, ist dann durch Claras Eingreifen nach Moskau gekommen und ist mit einem Brief von Clara Zetkin zu Lenin in Kreml gegangen, hat im Kreml gearbeitet. Und jetzt habe ich doch schon so viel erzählt, aber das muss man alles verstehen. Und als die Oktoberrevolution ausbrach, sollte sie nach Berlin zurück. Sie wollte auch. Da hat sie vorher noch eine Scheinehe, musste sie eingehen, weil sie staatenlos war, mit einem deutschen Kriegsgefangenen. Den hat sie da zum ersten Mal gesehen. Und da hieß sie dann Osterloh. Bis 1941 hieß sie so. Dann hat sie ihren Mann Jakob geheiratet, den sie aber schon seit 1920 liebte.
Ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen. Und Sie haben ja auch schon darauf hingewiesen, dass es sich bei Hertha Gordon Walcher um eine junge Frau aus einer Königsberger jüdischen Familie handelt, die erst dann den Weg zum Kommunismus und den damit verbundenen Hoffnungen und dem Erwartungshorizont gefunden hat. Und meine Frage ist aber, welche Bedeutung hatte eigentlich ihre jüdische Herkunft für Hertha Gordon Walcher? Und das vielleicht verbunden mit einer zweiten Frage. Sie haben ja schon auf den Rabbiner Vogelstein hingewiesen. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, stammt daher von ihm auch gewissermaßen, oder von ihm hat sie dieses Zitat von dem bitteren Brunnen, das aus dem Exodus-Buch stammt, aufgegriffen, das Sie dann gewählt haben als Titel Ihres Buches. Also welche Bedeutung hat das eigentlich, auch dieses Zitat, für eine Gesamtschau auf das Leben von Hertha Gordon-Walscher?
Also wenn man Hertha in den 20er, 30er, 40er Jahren gefragt hätte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, dass ihre jüdische Herkunft keine Rolle spielt. Sie war umgeben von Menschen mit einer ähnlichen Herkunft, aber die hatten alle, ich denke, formuliere immer, die hatten eine Religion gegen die andere eingetauscht. Aber ich denke, dass es kein Zufall ist, dass in der frühen Arbeiterbewegung so viele jüdische Menschen sich engagiert haben, weil der Gedanke der Tzedaka, der sozialen Gerechtigkeit, einfach ein Grundgedanke des Judentums ist. Ein Grundgesetz, vielleicht das Wichtigste. Und so ist sie aufgewachsen mit diesen Geschichten, mit diesem Gerechtigkeitsempfinden. Und nicht nur sie, auch bei Rosa Luxemburg oder so ist das eigentlich ganz deutlich. Auch wenn sie die religiösen Erklärungsmuster hinter sich gelassen haben, ist doch dieses Gefühl der Verbundenheit mit denen, die vor einem waren und mit den großen Wünschen und Träumen der Menschheit in ihr. Und zu den bitteren Brunnen, das ist eine Geschichte aus dem zweiten Buch Mose. Das Volk, das sind die Brunnen von Mara gemeint. Es kommt da, soviel ich weiß, nur einmal vor in der Bibel, in der jüdischen Bibel. Das Volk Israel nach der irrt durch die Wüste, ist hungrig, ist durstig, sind fast am Verdursten und dann kommen sie endlich an einen Brunnen. Und dieser Brunnen hat bitteres Wasser. Man kann es nicht trinken. Und die Leute sind verzweifelt und sie schimpfen auf Moses, ihren Anführer, und sie verfluchen ihre Situation. Und Moses sagt, wir müssen versuchen, dieses Wasser zu heilen. Und sie sammeln dann irgendwie Holz, was da rumliegt, von Wüstengesträuch, und werfen es in das Wasser. Und es ist wohl tatsächlich so, dass so Wasser, was ungenießbar ist, durch bestimmte Hölzer genießbar gemacht werden kann, weil dann irgendwelche Schadstoffe in das Holz reingehen und die Amöben, das ist vielleicht der reale Hintergrund. Also jedenfalls, das Wasser schmeckt da nicht, aber man kann es trinken und sie verdursten nicht und sie gehen weiter und sind weiter unterwegs zu dem wunderbaren Garten mit den 60 Palmen und den wunderbaren Brunnen. Und das kam mir vor wie ein Gleichnis des Lebens dieser Menschen, die durch die Wüste gingen, immer wieder Entbehrungen auf sich nahmen und immer wieder hofften und immer wieder erwies sich der Brunnen, vor dem sie standen, als nicht als die Rettung. Aber man muss versuchen, darauf komme ich ein paar Mal zurück, das Wasser zu heilen und Wehklagen und Verzweiflung und Verfluchung nützt eigentlich gar nichts, sondern man muss was machen. Und das war in meinen Augen Herthas Lebensmotto.
Also das Lebensmotto, und das Sie ja aufgegriffen haben, was sich wirklich, also nicht nur im Titel wiederfindet, sondern sich wirklich durchzieht als Motiv. Also es kommt, also die bitteren Brunnen kommen immer wieder vor, also auch in den unterschiedlichen Lebensstationen, in den unterschiedlichen Ländern. Also es wird immer wieder die Verbindung hergestellt. Und was aber auch noch eine Besonderheit des Buches ist, dass Sie eigentlich nicht nur eine Biografie erzählen. Also Hertha Gordon-Walscher steht im Mittelpunkt, sie steht im Zentrum, aber davon ausgehend erzählen sie eigentlich eine Gruppenbiografie. Also es sind sehr viele Biografien, die sie ansprechen, und für mich war es aber sehr beeindruckend, dass sie so viele Frauenbiografien auch ansprechen, vor allen Dingen von Frauen, die ich nicht kannte. Also die Namen von Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, auch der Name von Ruth Fischer, das waren Namen, die sind bekannt, aber sie sprechen viele Frauenbiografien an, die wirklich neu für mich waren. Und dieses Herausstellen auch von der, also von den unterschiedlichen Entscheidungen dieser Frauen, aber auch gerade wenn es um die Frauen geht innerhalb der kommunistischen Bewegung, also auch die Aufgaben, die sie hatten, die Unterstützungsleistung, die sie unternommen haben für ihre Männer, und ähnlich wie Hertha Bordon-Weicher haben sie ganz oft im Hintergrund agiert. Also sie waren sozusagen nicht im Zentrum dessen oder im Mittelpunkt dessen. Das fächern sie sehr breit auf. Und meine Frage wäre, ob das für Sie auch ein wichtiges Anliegen oder überhaupt ein Anliegen war, innerhalb dieser Biografie, also nicht nur die Geschichte von Hertha Bordon-Weicher, sondern auch von sehr vielen anderen Frauen zu erzählen und damit auch verbunden, auch so eine Art weibliche Seite der Revolution zu zeichnen und zum anderen auch, also diese Frauen auch aus dem Hintergrund heraustreten zu lassen, in dem viele ja standen.
Also wenn Sie das so gelesen haben, dann freut mich das, weil es auch tatsächlich so war, dass die Frauen eine, die haben vielleicht nicht diese hohen Funktionen gehabt, bis auf wenige, aber die haben die politische Arbeit getragen, und auch im Exil waren die Frauen die, die sich auch um die Kinder gekümmert haben, die Kleinarbeit, die sogenannte, gemacht haben. Und ich habe, als ich in dem Archiv der SAP in Bonn war, das hat Hertha geleitet, und die hat mir oft erzählt, wie sie eigenhändig alle diese Papiere eingepackt hatte, die sie auch selber angelegt hatte, als die Deutschen kamen 1940, und das wurde dann nach Oslo, und da hat sie überlebt, also zu Willy Brandt geschickt, und der hat es da versteckt. Und als ich diese Papiere da sah, da dachte ich schon, allein das ist so eine ungeheure Arbeit, so viel Papier, und jedes hat sie selbst beschrieben und archiviert, und die hat mir erzählt, dass sie oft wenig Schlaf hatte und auch nicht gut zu essen und so weiter. Und es gibt so viele, auch die Frauen, die illegale Arbeit gemacht haben. Eine hier, Hilde Ephraim, die ist dann verrückt geworden. Die Nazis haben die in ein Zuchthaus gebracht und von da dann in Bernburg oder in irgendeiner Euthanasiestätte umgebracht. Und wenn ich den Namen nicht genannt hätte, würde der wahrscheinlich nicht mehr... wenn Hertha ihn mir nicht genannt hätte und wenn ich ihn nicht genannt hätte, würde keiner mehr was über Hilde Ephraim wissen. Und ja, Frauen sind unsichtbar gewesen in der Geschichte auf allen Gebieten, das wissen wir ja. Aber deswegen waren sie trotzdem da. Und ja, der Mittenzwei, der Brecht-Biograf, der hat mal, das war für mich auch mit einem Grund, dieses Buch zu schreiben, der hat in seinem letzten Buch, ich glaube, das hieß Zwielicht, hat er geschrieben, wenn ich etwas bedauere, dann ist es, dass ich nicht die Lebensgeschichte von Hertha Weicher aufgeschrieben habe. Sie war nicht weniger wichtig als die ihres Mannes. Mehr hat er nicht geschrieben. Und sagte ich, es stimmt, und er lebt ja nur auch nicht mehr. Und der hat geschrieben in seiner Brecht-Biografie, dass Hertha Weicher und Jakob Weicher ja oft bei Brecht waren, waren ja befreundet und haben sich oft unterhalten. Und Brecht hat sie ausgefragt und nach ihren Beziehungen zu Clara Zetkin und Rosa Luxemburg und so weiter. Und Mittenzwei schrieb, Brecht hat wahrscheinlich gar nicht begriffen, dass Hertha mehr war als die stille Frau an Jakobs Seite. Und dass sie selbst ungeheure politische Erfahrung, Jakob hat geredet. Und Hertha war es gewohnt ihr Leben lang, und das hatte auch konspirative Gründe. Also es lag auch an ihr, dass sie sich so im Hintergrund gehalten hat. Sie wollte. Aber es lag auch daran, dass es für Jakob selbstverständlich war, wenn da in späteren Jahren, er ist 1970 schon gestorben, und da gab es die Clara Zetkin-Gedenkstätte schon, und da kamen manchmal Historikerinnen zu Hertha, weil sie was wissen wollten. Da war der immer total erstaunt, wenn die zu seiner Frau wollten und nicht zu ihm. Er konnte das doch auch alles erzählen. Und so war die Rollenverteilung. Und ich habe mich an diese Rollenverteilung nicht gehalten, und deshalb erscheint es Ihnen erstaunlich, aber eigentlich ist es nur realistisch, wenn die Frauen eine Rolle spielen.
Ja, realistisch ist es schon. Also für mich war nur erstaunlich, dass es so viele Namen gab, die sie sozusagen auch wieder hervorholen.
Und es waren so viele Namen. Ich habe ja, weil es sowieso schon so viele Namen sind, viele, viele weggelassen. Also wo ich immer denke, Mensch, die hätte aber auch verdient, dass man einen Roman über sie schreibt. Oder dass man über sie recherchiert.
Vielleicht ist das dann Ihre Aufgabe für uns, also für andere, sich noch einiger dieser Biografien anzunehmen.
unmittelbar daran anschließen und bevor wir vielleicht auch nochmal auf die DDR zu sprechen kommen, würde ich da gerne nochmal nachfragen. Und zwar mit Blick darauf, dass ja ein Teil der kommunistischen, aber auch der jüdischen Erfahrungsgeschichte die der Emigration und des Exils ist. Sie waren in Paris, dann in den Vereinigten Staaten, in einem Kreis von deutschsprachigen kommunistischen Emigrantinnen und Emigranten und haben sich dann entschieden, in die DDR zu gehen, wie Sie sagten, mit einigen anderen, Gerhard Eisler, Hilde Eisler, Alfred Kantorowitsch und auch Brecht. Und meine Frage ist eigentlich, ein Kapitel, was Sie im Buch überschrieben haben mit Rückkehr in die Kälte, verweist ja auch eine gewisse Ambivalenz. Und zwar, wir haben vorher darüber gesprochen, auf einen Brief von Anna Segers auch, die auch von der Kälte unter der deutschen Bevölkerung spricht. Und die auch darüber spricht, was es bedeutet, in ein Land zurückzukehren unter Deutsche nach dem Holocaust. Also was es bedeutet, als Jüdin zurückzukehren. Und von Hilde Eisler ist überliefert die Angst, die panische Angst, die sie hatte, zurückzukehren. Und die Frage ist so ein bisschen, also meine Frage schließt daran an, was bedeutet es eigentlich für Hertha Gordon-Walscher, zurückzukehren in dieses Deutschland oder in diese DDR?
Ja, ich glaube, dass ihre Verbundenheit mit Jakob ein wesentlicher Grund war. Sie hatte in den USA sich nicht sonderlich wohlgefühlt. Das war ein kapitalistisches Land, von dem sie, sie kannte sich ziemlich gut aus, dort in der Literatur und so weiter. Aber sie hatte dort ja auch viele Freunde gefunden. Und ein Teil ihrer Familie, also Cousinen, Cousins waren dort, die Gordons, die haben sie auch sehr herzlich aufgenommen. Und man kann auch in den USA leben, da sind ja auch Menschen und auch Menschen ihrer Weltanschauung waren da. Und wenn nicht die Verbundenheit, Jakob wollte unbedingt zurück, der wollte politisch arbeiten und hat gedacht, nun ist endlich, sind die Streitereien vorbei und jetzt wird es die Einheitspartei geben, die sozialistische Einheitspartei, endlich die, wie wir schon immer wollten, wo die Sozialdemokraten und die Kommunisten sich nicht mehr als Feinde, sondern als Verbündete gegenüberstehen und wir haben die Chance, eine sozialistische Gesellschaft. Er war Gewerkschaftler und er brannte darauf, Gewerkschaftsarbeit zu machen und so weiter. Und ich glaube, sie ist skeptischer gewesen. Und was die Kälte angeht, in diesem Kapitel zitiere ich auch einen Brief von Jakob, wo er auch, war nun wirklich sehr kalt in dem Winter 46, 47, und die Leute sind in ihren Wohnungen erfroren und hatten nichts zu essen. Also sie sind wirklich in ein... Und außerdem war dieses Land, das war Hertha schon bewusst, dass ein einziger jüdischer Friedhof. Und es war ihr bewusst. Aber sie ging zu ihrem Mann und sie ging auch zu den Freunden. Und sie war auch bereit, an einem neuen, anderen Deutschland mitzuarbeiten.
In dem Buch stellen Sie es ja, also das Exilkapitel von Hertha Gordon-Walscher endet ja ein Stück weit mit der, also nicht der Rückkehr, aber auch, Sie beschreiben nochmal die Familie, aus der sie kommt. Also die Familie ist ja eigentlich die Partei, das sind die Freunde, mit denen sie verbunden sind und es ist nicht die Herkunftsfamilie, aber in den USA gibt es ja dann nochmal diese Begegnung mit ihren Cousinen, Cousins, mit Tanten, Onkel.
Ja.
Und also Sie deuten so an, dass es da vielleicht so einen ganz kurzen Moment gegeben haben könnte bei Hertha Gordon-Walscher, wenn Jakob Walscher nicht gewesen wäre. Das ist vielleicht auch...
Ja, also, aber das ich ist glaube, dass sie sich durch das, was Deutschland mit den europäischen Juden gemacht hat, doch mehr wieder dem Judentum zugehörig fühlte. Das war jedenfalls ein Thema, was, je älter sie wurde, immer öfter kam. Da war sie auch nicht die Einzige. Und ohne Jakob wäre sie wohl nicht zurückgegangen. Und bei den Gordons, bei ihrer Familie, da hat sie auch wieder das gefunden, woher sie kam. Da roch es so wie in den Küchen ihrer Kindheit. Und die sprachen Jiddisch miteinander und all diese Krepelach und was die gebacken haben, das war ihr. Und es geht ja wohl allen Menschen so, dass die Erinnerung an die Kindheit eine besondere emotionale Bedeutung hat. Und Deutschland war nun mal das Land, das die Juden umgebracht hatte. Und sie zögerte sehr. Und da war sie, aber es war für sie auch wieder keine Frage, weil Jakob ja hier war. Aber das hat die beiden schon unterschieden. Und sie ist dann in den letzten Jahren immer öfter zurückgekommen auf die jiddische Sprache. Und sie hat sogar den vagen Gedanken geäußert, dass sie ja eigentlich auf dem jüdischen Friedhof begraben sein müsste. Und dann aber gleich gesagt, naja, ich gehöre ja an Jakobs Seite, also nein, nicht. Aber das hat sie schon beschäftigt.
Vielleicht auch nochmal daran anschließend und gewissermaßen das nochmal auf den Moment schauen, wo vielleicht auch eine Hoffnung in die DDR Brüche erfahren hat oder gescheitert ist. Es gibt ja, also sozusagen die Jahre 52, 53 spielen ja in diesem Kapitel eine große Rolle. Die Säuberungskampagnen in ganz Osteuropa, die antisemitisch konnotiert sind, die sich gegen Westemigrantinnen, Westemigranten richten und dann zunehmend einen antisemitischen Charakter annehmen und zu einer jüdischen Massenflucht führen. Und mich würde noch mal interessieren, wie sie das wahrgenommen hat oder auch wie nachhaltig diese Ereignisse sich ausgewirkt haben, sozusagen in doppelter Hinsicht. Also einerseits im Hinblick auf die Hoffnung eines neuen sozialistischen Gemeinwesens und andererseits aber auch als mit Blick auf ihre jüdische Zugehörigkeit.
Also da war eine große Desillusioniertheit. Und vielleicht war sie durch ihre Arbeit davor schon auch ein bisschen misstrauisch oder so. Also ich hatte hier eine Lesung und da hat mir ein Historiker gesagt, da hatten sie aber Glück, dass die Frau Walcher mit ihnen gesprochen hat. Ich habe in den 70er Jahren versucht, ein halbes Jahr lang, weil ich wollte mit ihr ein Interview machen, über Brecht und so, und da hat sie sich überall erkundigt, wer ist denn der und so, aber letzten Endes hat sie mir das Interview nicht gegeben. Also das war bei ihr so, sie war sehr vorsichtig geworden, sie wollte auch nicht, dass ich was mitschreibe oder so, hat immer gesagt, oder einen Thoman mitbringe, hat immer gesagt, weißt du Kind, dir vertraue ich, aber solchen Dingern nicht, man weiß nie, wo das landet. Und sie lebte eben, und das war ihr sehr bewusst, wie es auch Anna Segers bewusst war, in einer gespaltenen Welt, in der Welt des Kalten Krieges. Und da hatte sie keine Illusionen. Und was diese antisemitische Welle angeht, die ist ja dann nach Stalins Tod, hat sich das ja wieder abgeschwächt. Und ich glaube nicht, dass sie Illusionen hatte, aber sie hatte trotz allem Hoffnung.
Vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, auch um nochmal eine Textpassage zu lesen.
Ja, eine kurze.
Ja.
Irgendwann im Herbst 1986 sagte Hertha, Moshe aus New York würde sie besuchen wollen, ob ich nicht dazukommen könnte. Schon an der Art, wie sie den Namen aussprach, spürte ich Distanz. Ich fragte nach. Er heiße Moshe Bergmann, erfuhr ich. Seinen am Broadway gelegenen Verlag habe er verkauft und gehe nun wohl auf Reisen. 76 Jahre sei er alt, wahrscheinlich schon völlig verkalkt im Kopf. Als ich sie daran erinnerte, dass sie selbst 92 sei und ihr Kopf völlig in Ordnung, behauptete sie, Moisches Kopf sei noch nie in Ordnung gewesen. Der sei ein Wirrkopf und ein Aufschneider. Im Malik Verlag sei er eine Art Laufbursche gewesen, hatte immer den John Herbfield herbeizuholen. Der sei zwar ein großer Künstler und guter Genosse gewesen, aber blieb manchmal den ganzen Tag mit einer Frau im Bett. Moisches Aufgabe sei gewesen, den Herbfield, wenn er im Verlag gebraucht wurde, zur Passauer Straße zu bringen oder wenigstens seine Entwürfe. Hertha hat 1928 im Malik Verlag gearbeitet. Wenn Moshe später im Exil über diese Zeit erzählte, habe es immer so geklungen, als sei er nach Wieland-Dartsfelde der wichtigste Mann im Verlag gewesen. Dabei war er ein Nebbig. Herthas Ärger schien mir noch andere Gründe zu haben. Ich bat sie, mir mehr über Moshe zu erzählen. Er kam aus einem frommen Haushalt, kannte den Talmud auswendig und glaubte, dass er deshalb alles zu wissen, meinte sie. Dabei kam sie ja selbst aus einem frommen Haushalt. Über Moshe wusste sie noch, dass er als Kind aus Polen nach Berlin gekommen, in der großen Hamburger Straße zur Schule gegangen war, zusammen mit Nathan Steinberger und Max Kahane. Die sind heute bei uns, Wirtschaftswissenschaftler und Journalist. Ganz jung schon sind sie alle drei Kommunisten geworden. Aber Moshe wurde 1928 ausgeschlossen. Von den anderen beiden weiß ich es nicht. Dann war Moshe bei den Mädelsleuten und bei Neubeginn in Prag und in London. Er war Kurier für Neubeginn. Neubeginn war eine Widerstandsorganisation, eine politische, nicht so unwichtige. Die haben ihn zur illegalen Arbeit nach Berlin geschickt. Das weiß ich alles nicht so genau. In Paris aber war er später auch, hat sich unserer Gruppe angenähert. Es war die Zeit, als wir versuchten, mit Neubeginn zusammenzuarbeiten. Als ich krank war, hat Jakob ihn sogar ins Büro geholt. Er war so ein Hans Dampf in allen Gassen, eigentlich ein Anarchist. Das hörte sich für mich sympathisch an. Immerhin hat er einen Verlag gegründet, dann kann er doch nicht so unfähig gewesen sein. Hertha knurrte unwillig, es war ein Verlag für Wörterbücher. Und anarchistische Literatur hat er verlegt. Das Geld kam wohl von seiner Frau, einer kluge Frau, einer Psychoanalytikerin. Na, so klug war sie wohl doch nicht, sonst hätte sie nicht die Moshe genommen. Die wird auch die Ideen gehabt haben. Moshe traue ich das nicht zu. Ich begriff, dass hier eine alte Abneigung schwelte, eine Unversöhnlichkeit, die mich erstaunte. Als ich an dem Tag vor Moshes Besuch in die Lössauer Straße kam, war er schon da. Ein alter Mann mit wachen Augen. Er saß mit Hertha bei dünnem Tee an dem Tisch mit der Wachstuchdecke. Moshe schien keiner zu sein, der lange zuhörte. Er redete selbst und Hertha blieb reserviert, unterbrach ihn nur ab und zu mit spitzen Bemerkungen. Es ging um Leute, deren Namen ich noch nie gehört hatte, um längst verjährte Entscheidungen, um Meinungsverschiedenheiten, die sie ein halbes Jahrhundert zuvor entzweit hatten. Von Willy Brandt war die Rede. Ich wusste zu wenig, um die Andeutungen zu verstehen. Moshe redete von einem Sverre, einem jungen Mann, der nach Willy Brandts Einsatz als nächster von Jakob nach Berlin geschickt wurde und dort zugrunde ging, nachdem er von der Gestapo umgedreht worden war. Ich sah, wie erregt Hertha war, als sie ihrem Besucher widersprach. Wie könne er so etwas behaupten? Sverre sei 1938 freiwillig nach Berlin gegangen, um illegal zu arbeiten. Jakob und sie hatten Bedenken, auch die anderen aus der Auslandszeitung. Doch Willi, der schon seit 1933 mit Sverre in Oslo eng zusammengearbeitet hatte, setzte sich für seinen Freund ein. Und es sei nicht erwiesen, dass er die Seiten gewechselt hatte. Es gehörte zu seiner Verteidigungstaktik, sich so zu verhalten. Und die war ja nicht falsch. Immerhin sei er so nur zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt worden. Umgekommen sei er 1943 als deutscher Soldat an der Ostfront. Er war viel zu jung, ihr hättet den nicht schicken dürfen, sagte Moshe. Er war nur ein Jahr jünger als Willi, antwortete Hertha. Willi ist eine Ausnahme. Hertha gab einen Laut von sich, der vieles bedeuten konnte, winkte ab und griff zu zwei kleinen Büchern, die auf dem Tisch lagen. Moshe ließ nicht ab. Sverre war kein Mann für die illegale Arbeit. Er war Pianist, ein Künstler, nicht hart genug. Er erinnerte Hertha daran, dass er selbst 1937 auf einer Kurierfahrt in die Hände der Gestapo gefallen war. Einige Monate lang sei er Häftling im Berliner Polizeipräsidium gewesen. Er sprach von verschärften Vernehmungen, in denen er aber keinen Namen genannt hatte. Vielleicht bist ja du die Ausnahme, entgegnete Hertha. Mir schien ihr Spott nicht angemessen, aber ich war hier nur Zuschauerin. Sie blätterte in den Büchern. Ich wusste, dass sie kaum etwas erkennen konnte. Die beiden Bücher waren Moshes Gastgeschenk, ein chinesisch-englisches Wörterbuch und eines, das die wichtigsten Vokabeln in 16 Sprachen enthielt. Das sind Bücher aus meinem Verlag, erläuterte er versöhnlich. Du übersetzt doch aus dem Chinesischen. Vielleicht kannst du sie gebrauchen. Ich übersetze seit Jahrzehnten nicht mehr und schon gar nicht aus dem Chinesischen, aber danke. Vielleicht können wir etwas essen, schlug Moshe vor. Ich habe Hunger. Wir könnten ein Taxi rufen und in ein Restaurant fahren. Ich gehe nie in Restaurants. Was isst du denn, Hertha? Du musst doch auch was essen. Ich mache mir Grießbrei. Du kannst gerne etwas abhaben. Moshe seufzte und zog einen zerknitterten 10-Mark-Schein aus der Hosentasche. Das ist fürs Taxi. Reicht das bis Pankow? Er war dort bei der Tochter von Max Kahane, Annetta, untergebracht. Hertha lachte. Bis zum Pankower Rathaus kostet das Taxi von hier 12,80 Mark. Ich horchte auf. Das wusste sie also. Wenn ich bis spät abends bei ihr saß, bat sie mich oft, noch etwas zu bleiben. Sie würde mir auch ein Taxi spendieren. Wenn das Taxi dann kam, gab sie mir 5 Mark. Vielleicht kannst du mir zur Sicherheit nochmal 10 Mark geben, bat Moshe. Das tat sie gern. Nimm nur, da ist der Kopf von Clara drauf. Während ich am Telefon vergeblich versuchte, ein Taxi zu rufen, erzählte Moshe, dass er am nächsten Tag weiterfahren würde. zum Willi, mit dem er befreundet sei. Der würde nicht mehr trinken, seine junge Frau habe ihn davon abgebracht, ob er ihm etwas ausrichten solle. Und da stehe ich, Frau Hertha. Wenn ich jemandem was sagen will, sage ich es ihm selbst. Schließlich riefen wir Annette Kahane an, die sich mit ihrem Trabant auf den Weg machte. Jakob und Paul Fröhlich haben doch nur gestritten. Und den Fabian habt ihr vergrault. Wie wolltet ihr da Volksfront machen? Sagte Moische unvermittelt. Hertha antwortete nicht. Sie betrachtete mit einer Lupe das Impressum der Wörterbücher. Peter M. Bergmann. Du schämst dich wohl für deinen guten jüdischen Namen, Moische. Nein, wieso? Peter ist mein erster Vorname. Das M habe ich nie verschwiegen. Bei uns muss man sich für jüdische Namen nicht schämen. Hier vielleicht. Als ich Moische zum Gartentor brachte, stand Hertha hinter der Gardine, ohne zu winken. So ein Angeber, schimpfte sie später. Mit dem Willi will er befreundet sein. Na sicher, der war ja auch Bundeskanzler. Grüßen will er den von mir. Ich sag ja, völlig verkalkt. Aber die 10 Mark Taxigeld hat er behalten. Mir schien das Verhalten der beiden Alten nicht ohne Komik. Aber ich spürte, dass hinter Herthas Gereiztheit noch etwas anderes lag. Was war denn mit diesem Sverre? Fragte ich. Sie sah plötzlich sehr erschöpft aus. Er hieß Walter Michaelis. Wir hätten ihn wirklich nicht gehen lassen dürfen. Aber er wollte es unbedingt. In Berlin hat er die Nerven verloren, fühlte sich beobachtet und hat sich selbst gestellt. Willi war sein Freund. Er hat, als wir 1947 wieder in Berlin waren, Sverres Mutter aufgesucht. Die wollte nicht glauben, dass er tot ist. Glaubte, er arbeite immer noch illegal. Jetzt muss ich mich etwas hinlegen. Moische war so anstrengend. Auf Moisches Besuch kam sie später nicht mehr zurück. Aber ich wusste, dass das Unausgesprochene, vielleicht Unaussprechbare, die Dämonen der Vergangenheit immer bei ihr waren und nachts sie nachts durch ihr Haus trieben. Vielen Dank.
Und eine Passage, die wirklich auch sehr viel Komik enthält, auch wie Sie jetzt vorgelesen haben. Und das führt mich nochmal zu einer letzten Frage. Diese Situation, die Sie hier schildern, also zwischen Hertha Gordon-Weicher und Moische. Es gibt immer so andeutungsweise auch andere Situationen, vielleicht nicht der Wiederbegegnung, aber der Erinnerung zum Beispiel an die Lene, von der Sie am Anfang gelesen haben, und dass Hertha Gordon-Weicher sich sehr stark auch gegen Mythisierungen verwehrt, beziehungsweise auch Umschreibung der Geschichte. Und in diesem letzten Kapitel, aus dem Sie jetzt gelesen haben, gibt es auch einen Satz, den Sie schreiben, ich zitiere ganz kurz, es war kein Zufall, dass Hertha mir so viel über die Vergangenheit erzählte. Es war ein großes Wort, ein Vermächtnis, das sollte nicht verloren gehen. Und bei diesem Satz habe ich mir die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht auch so etwas wie ein unausgesprochener Auftrag an Sie war, weil Sie sprechen da vorher davon, dass Hertha Gordon-Weicher Ihnen viel von der Vergangenheit erzählt hat, während sie beispielsweise mit einer anderen Freundin gekocht hat und nicht nur Kriegsbrei. Ja. Also das ist auch eine etwas komischere Passage. Und dieses Vermächtnis, also auch an Sie, weil Sie sozusagen dieses aufrichtige Erzählen über dieses Leben ohne Mythisierung.
Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gefragt, als ich anfing, das zu schreiben, ob ihr das recht gewesen wäre, dass ich über sie, die immer aus dem Bild ging, wenn fotografiert wurde und die nichts über sich hergemacht hat. Andererseits, ich bin 57 Jahre jünger als sie. Sie hat schon, als ich 15, 16 war, immer zu mir gesagt, du wirst mal schreiben. Ich habe damals auch so Schülergedichte geschrieben, die veröffentlicht wurden und dann so Texte für Rockgruppen gemacht. Das hat sie immer mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und hat gesagt, du wirst mal schreiben, das wird bald dein Beruf. Und wenn man seine Geschichten jemandem erzählt, der 57 Jahre jünger ist und von dem man glaubt, sein Beruf sei das Schreiben, dann ist vielleicht doch ein Auftrag damit verbunden. Also das habe ich mir vielleicht auch gesagt, um die Limitation zu haben. Aber es hat mich schon überrascht. Ich war ja nicht die Einzige, die sie besucht hat. Und da war eben die Emma Besson, damalige Frau von Benno Besson, von dem Regisseur, die kam ganz oft zu ihr, die waren längst geschieden. Und ich habe die bei Hertha auch ab und zu getroffen. Und ich habe die, als ich das Buch schreiben wollte, aufgesucht, weil ich dachte, die ist älter als ich, die weiß vielleicht auch noch was über das Pariser Exil oder so Einzelheiten. Und dann hat sie gesagt, Hertha war in Paris im Exil, das weiß ich ja gar nicht. Und da habe ich gesagt, na ja, natürlich. Und sie war auch im amerikanischen Exil. Was hast du denn gedacht? Und dann sagte sie, ach, weißt du, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Darüber haben wir uns gar nicht unterhalten. Wir haben uns über Kochen unterhalten. Ich habe Rezepte ausprobiert, ich habe eingekauft, wir haben zusammen gekocht und haben gegessen. Und mit mir hat die nie gekocht. Also ich habe sie überhaupt nur Grießbrei essen sehen und manchmal ein bisschen gedünstetes Gemüse in kleinen Portionen. Über Essen haben wir uns niemals Gedanken gemacht. Und mit Imma Besson war das ihr Hauptthema. Ja? Und ich denke, dass Hertha auch eine schlaue Person war. Die hat sich die Leute auch ausgesucht, mit wem sie was macht. Und mit mir hat sie eben nicht gekocht, sondern mir hat sie ihre Geschichten erzählt, ihre Erinnerungen geteilt. Ja,
ja, was für uns alle, die das Buch schon gelesen haben oder noch lesen werden, natürlich ein ganz großer Glücksfall ist, weil wir so teilhaben können an den Geschichten und den Erfahrungen, die Hertha Gordon Reicher Ihnen mitgeteilt hat und einen Einblick in Ihres und noch viele andere Leben bekommen können.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das Team vom MMZ verabschiedet sich nun von Ihnen und Euch. Für die nächste Staffel von Jüdischer Geschichte kompakt übergeben wir nun wieder an das Team am IGDJ in Hamburg, das ab Juli unter der Überschrift Die Stadt – Jüdische Perspektiven auf einen urbanen Raum vielschichtige Einblicke in jüdische Geschichte, Kultur und Literatur ermöglichen wird. Neben musealen Herangehensweisen und nostalgischen Rückblicken sollen dabei auch die Symbolkraft einzelner Städte und die unterschiedlichen Funktionen urbaner Räume hinterfragt und diskutiert werden. Wir freuen uns darauf.